Angst oder Freude? Wofür strengst du dich eigentlich so richtig an? Ja, willkommen zurück. Ich möchte heute mal eine Podcast-Folge machen, die so ein bisschen wie in die subtile Grundstruktur unserer Kultur hinein leuchtet und gleichzeitig dabei aber auch dir selbst auf die Schliche kommen kann. Die Frage ist, warum tun wir Dinge? Also es ist eine sehr grundsätzliche Frage. Das ist natürlich was ich als Psychologe, was mich total interessiert. Warum tun Menschen eigentlich Dinge? Und eine ganz einfache und basale und schlichte Antwort, auf die man erstmal so nicht kommen würde, wenn man nicht psychologisch denkt, ist vielleicht einfach, wir tun Dinge deswegen, weil wir uns gut fühlen wollen. Das ist so schlicht, dass letztlich übersehen wir das ganz schnell, dass die eigentliche Motivation für uns Einzelne ist häufig sowas wie ein basales Erleben von Wohlbefinden. Und so schlicht das auch scheint, wenn man mal genauer hinschaut, merkt man, oh, das ist aber ganz schön vielschichtig. Dieses Wohlbefinden kann, wenn ich den Begriff des Vielschichtigen mal wörtlich nehme, tatsächlich so gestaltet sein wie verschiedene Erdschichten. Also wir können uns oberflächlich gut fühlen, wir können uns aber dann auch, wenn man mal tiefer reingeht, da kann ganz viel Verknotetes oder ganz viel sich unwohl anfühlende Schichten kommen. Und dann gibt's aber vielleicht auch so tiefere Wohlfühlschichten, also ja, so tiefere Schichten in uns, in unseren Persönlichkeiten, wo wir uns doch richtig gut fühlen. Und je mehr wir in diese Tiefe reingehen, desto mehr kommt man eher so in diese Ebene des Seins. Also ein generelles, umfassendes Wohlbefinden. Ich würde das jetzt nicht unbedingt glücklich sein nennen. Glücklich sein ist vielleicht nochmal was anderes. Aber so ein Wellbeing heißt das häufig auf Englisch auch. Also ein Gefühl des grundsätzlichen Zufriedenseins mit sich selbst und mit der Welt und mit den Dingen, wie sie sind, ohne dass dabei aber die ganzen schwierigen Dinge ausgeklammert werden und ohne dass die auch gelöst sein müssen. Also wir können uns wohlfühlen mit uns und in der Welt auf einer ganz tiefen inneren Ebene, ohne dass da alles, wirklich alles gut sein muss dafür. Trotzdem kann es uns gut gehen. Die Frage ist, warum tust du Dinge überhaupt in deinem Leben? Also warum stehst du morgens auf? Warum arbeitest du? Warum bist du in Kontakt mit anderen Menschen? Warum nimmst du dir Zeit für bestimmte Dinge? Und so grundsätzlich kann man vielleicht sagen, naja, häufig bei vielen Menschen geht es so zumindest in den mittleren Lebensjahren um Leistung. Das kann man in einer westlichen Kultur ja durchaus so behaupten. Und du kannst mal gleich bei dir überprüfen, ob das für dich auch stimmt. Dreht sich bei dir, wenn du so in diesen mittleren Lebensjahren bist, also kein Kind, kein Jugendlicher, keine Jugendliche mehr, aber auch noch nicht so quasi in Rente, ja, also nach dem Ende des Arbeitslebens ändert sich da bei vielen nochmal einiges. Aber wenn du so in dieser breiten Mitte bist, also im Berufsleben stehend, vielleicht hast du auch eine Familie, vielleicht Projekte, an denen du arbeitest. Also was ist so die Motivation, warum du das tust? Warum machst du diese Dinge? Ja, das ist vielleicht eine ganz merkwürdige Frage für dich. Und ich würde mal trotzdem behaupten, ein Teil dieser Dinge, die du tust, das kommt aus einer Leistungsmotivation heraus. Also du möchtest etwas leisten, du möchtest gut sein. Und die Frage ist dann letztlich, was ist die dem zugrunde liegende Emotion? Also wenn du gut sein möchtest, warum? Also was ist das Gefühl, das dahinter steht? So dieses, was trägt diese Motivation, Dinge zu schaffen, Dinge zu leisten? Und da kannst du dich auch mal selbst erstmal fragen, wie ist das bei mir? Aus welchem Gefühl heraus tue ich das alles eigentlich in meinem Leben? Ja, und dann merkst du vielleicht, wenn du da so reingehst, tatsächlich diese Vielschichtigkeit. Also vielleicht erlebst du so eine Ahnung von, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es ist vielleicht auch ein bisschen anders jeweils. Also je nachdem, was ich gerade tue, manche Dinge tue ich vielleicht aus einem Erleben von Angst heraus, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert. Und andere Dinge tue ich vielleicht aus einem Erleben von Freude, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich ja Lust darauf habe. Und überprüf mal, vielleicht fallen dir so einige Beispiele ein in deinem Leben, was machst du, weil du wirklich, wirklich im Innersten Lust darauf hast? Und das bedeutet nicht, dass diese Lust immer nur bei dieser Sache zum Tragen kommen muss. Ja, natürlich, bei vielen Dingen sind auch Aspekte dabei, auch wenn wir grundsätzlich Lust auf etwas haben, die wir nicht gerne machen. Aber dennoch, ja, mir geht es gerade eher so um den innersten Kern einer Tätigkeit. Also welche Tätigkeiten sind grundsätzlich so Freude getrieben. Freude, Lust. Ich habe Bock darauf, also so dieses Grundgefühl. Und frag dich auch mal, welche Dinge machst du eigentlich eher aus einer Angst heraus? Also wo spürst du, okay, das mache ich deswegen, damit etwas nicht passiert, damit etwas, eine Gefahr oder eine mögliche Bedrohung nicht eintritt? Also wo ist Angst und ja, so diese Abwehr von potenziellen Bedrohungen. Also wo ist das deine Motivation, Dinge zu tun? Vielleicht fallen dir da auch so 1 bis 2 Beispiele ein. Und ja, das ist so einfach okay, was auch immer da kommt. Also das ist so, wir alle haben diese Tätigkeiten, die wir tun, weil wir manchmal Angst haben oder unbewusst vielleicht auch oder so halbbewusst Angst haben. Und andererseits tun wir auch Dinge, weil wir Lust haben. Also Angst oder Lust sind 2 ganz starke Kräfte, die uns motivieren, Dinge zu tun. Und du hast jetzt mal so ein bisschen, ja, so einen Überblick oder so eine Art, du hast mal da reingeschmeckt, wo in deinem Leben diese 2 Grundkräfte eigentlich wirksam sind. Und ich möchte jetzt mal noch eine 3. Kraft benennen und da bin ich mir selber nicht so sicher, wenn man das mal strukturell betrachtet, ob die nicht, ob das wirklich eine eigene dritte Kraft ist oder ob das nicht auch aus der Angst kommt. Und zwar ist das so die Aggressivität. Also manchmal tun wir Dinge auch aus einer Wut heraus oder aus einem Ärger heraus. Und ich hatte vorhin schon dieses Wort verwendet, ich habe da Bock drauf. Und wenn ich Bock habe auf etwas, dann ist es wie so eine Mischung aus Aggressivität und Lust vielleicht. Also ja, ich brauche dann schon auch so eine gewisse Startenergie. Wenn ich Bock habe auf etwas, ja, dann ist es wie so nach vorne springen. Stell dir vor, ein Ziegenbock, der so zu kämpfen beginnt und mit seinen Hörnern irgendwie gegen eine Wand knallt und diese Wand irgendwie dadurch langsam zerstört, sodass, also da entstehen kleine Risse und dann irgendwann ist das alles zusammengebrochen. Er kommt durch und kommt in einen neuen Raum, wo es schöner ist als in dem alten Raum. Und so diese Qualität meine ich von, ich habe da Bock drauf. Das wäre so die lustbetonte Variante von Aggressivität. Aber manchmal gibt es eben auch so eine angstbetonte Variante von Aggressivität. Ja, wenn wir uns bedroht fühlen und dann zu kämpfen beginnen und uns absichern und unnahbar werden und so weiter. Also ja, das, ja, oder auch einfach Arschloch sind so anderen Menschen gegenüber. Also diese Qualität, das ist auch Aggressivität. Ich würde sagen, ja, da steckt natürlich dann die Angst drinnen. Angst vor Gesichtsverlust, Angst vor, ja, dass irgendwas zusammenbricht. Und überleg dir auch hier mal, wo in deinem Leben hast du diese Art von Motivation schon mal verspürt, Dinge zu tun? Also wann hast du schon mal Dinge getan aus Angst, aus einer Angstaggressivität heraus? Und wann hast du Dinge getan aus einer Freudeaggressivität heraus, weil du einfach wirklich Bock darauf hattest? Ja, wenn wir dann nochmal so in die tiefen Schichten noch weiter reingehen und noch weiter runtergehen, dann kommt irgendwann sowas, das würde ich mal nennen, das Sein. Und Sein ist so ein Begriff, der fast schon ein bisschen, ja, gefährlich ist, wenn man den nennt, weil, ja, das so eine Nähe hat zu bestimmten esoterischen, Begrifflichkeiten. Und ich meine das aber jetzt gar nicht so esoterisch, sondern eigentlich im Sinne der Philosophie und vielleicht auch im Sinne einer gewissen Spiritualität. Also Philosophie, beispielsweise Heidegger, hat ja diesen Begriff des Seins verwendet oder geprägt. Und er hat auch so diese, ja, Wortfolge in der Welt sein verwendet, also mit Bindestrichen, ja, in der Welt sein. Und dieses eingebettet sein, dieses ein Gefühl dafür, ich bin ein Teil von allem, ich bin in der Welt. Und bei Heidegger ist es aber dann zu einem großen Teil auch die Welt der Menschen, also ja, die Kultur, die Gesellschaft, die sozialen Strukturen, in denen wir leben, spielt da eine wichtige Rolle. Und auch hier wieder sowas wie eine Entfremdung oder eine Nicht-Entfremdung. Also bin ich eher in einem Modus von man tut Dinge oder wie man Dinge richtig macht. Ja, das wäre so, was ich heute eher als entfremdet bezeichnen würde. Oder bin ich eher wirklich in diesem Seinsmodus, wo ich eben nicht entfremdet bin, sondern wo das eher aus mir selbst kommt, wo ich auch eher in so einem fließenden, ja, in so einem flowartigen Erleben bin und Dinge gar nicht so stark kontrolliere. Und ein bisschen haben wir das auch so manchmal beim, ja, falls du ein bisschen Meditationspraxis hast, und schon mal meditiert hast und da auch schon mal in so diese tiefere Meditation reingekommen bist. Ja, du beobachtest deinen Atem und oder ja, beobachtest, bist einfach in dem Raum, in dem du dich befindest oder an dem Ort in der Natur, in der du, an dem du gerade bist. Und ja, das ist dann wie so ein Umswitchen von ich bin in irgendwie so einem Film einerseits hin zu ich bin wirklich hier. Ich bin, das ist wie wenn das so aufgeht, dann der Raum, ja, und du wirklich wahrnimmst, ach, das ist ja alles echt hier. Und man kann das auch ein bisschen provozieren oder ja, hervorkitzeln, hervorlocken, wenn ich dich mal einlade, schau dich mal um, da wo du jetzt bist, jetzt gerade, und schau dich mal wirklich um, was ist da alles? Und schau wirklich mal hin. Und nimm diese Gegenstände oder diese Lebewesen wirklich wahr, die es da gibt. Stell dir mal vor, das wäre ein Kunstwerk. Also jemand hätte diese Dinge oder diese Pflanzen oder was auch immer, was sich befindet, Wasser, Stein, was auch immer, genauso platziert, genauso wie sie sind, absichtlich. Eine Künstlerin oder ein Künstler wollte das genauso und du würdigst das, indem du es anschaust. Ja, und das hat so eine Seinsqualität. Vielleicht kriegst du so ein bisschen ein Gefühl dafür. Der Modus, in den du dich begibst, ja, das switcht dann so um, tatsächlich. Ja, und ein Autor, der sich so mit diesem Umswitchen auch beschäftigt hat oder mit diesen zwei, mit dem Übergang vom, also hin zum Sein, war Erich Fromm, der hat ein Buch geschrieben, Haben oder Sein. Das wäre auch nochmal eine weitere Unterscheidung. Also, ja, wir hatten jetzt schon Freude oder Angst. Wir hatten Aggressivität. Oder Lust und Bock auf etwas. Und jetzt haben wir eine dritte Unterscheidung, Haben oder Sein. Und wenn wir das mal so gegenüberstellen, dann kannst du dir auch die Frage stellen, warum tue ich Dinge, tue ich deswegen Dinge, damit ich sie habe, damit ich sie besitze, damit ich den Besitz irgendwie mehren kann? Oder tue ich Dinge wirklich aus so einer Seinsqualität heraus? Und ja, wir können das mal durchspielen, so am Beispiel des Lesens. Ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Lesen und wenn ich mich das selbst auch so ein bisschen reflektiere, dann frage ich mich gerade, naja, warum lese ich eigentlich? Mache ich das, weil ich die Bücher wirklich genießen möchte? Sein hat übrigens auch viel mit Genuss zu tun. Ja, mit einem sich selbst verströmen, mit einem sich innerlich wirklich einlassen auf etwas Neues, Unbekanntes, aber Angenehmes auch. Und man kann auch schwierige Emotionen beispielsweise genießen, wenn man im Modus des Seins ist. Also Emotionen, die sich eigentlich ganz schrecklich anfühlen, zum Beispiel Verzweiflung, kann man, wenn es gelingt, in den Seinsmodus zu wechseln, so diese Grundqualität von Verzweiflung, auch die, selbst die kann man dann so ein bisschen genießen, weil einen das so wirklich auf den Boden holt. Von wo wirklich die Dinge sind. Ja, und damit verlässt man auch gleichzeitig dann schon wieder die Verzweiflung. Also Sein hat häufig auch was zu tun mit Annehmen, Anerkennen und wie es halt ist. Also ja, wie in der kleinen Übung, die du eben gemacht hast, schau dich um und sieh, wie das alles ist. Und in dem Moment erkennst du es an und damit ändert sich was. Und jetzt ist die Frage so beispielsweise beim Lesen, warum liest du oder warum lese ich auch? Ist es deswegen, weil ich genießen möchte oder geht es vielleicht eher darum, ja, die Dinge zu kennen, viel zu wissen, viele Modelle und Theorien zu kennen? Und ja, ist das eigentlich die Grundmotivation? Möchtest du bei einem Buch zum Ende kommen, damit du es hast, damit du die Inhalte dieses Buches ja in dich quasi so inkorporiert hast, in dich aufgenommen hast? Oder genießt du einfach den Weg? Und ich merke bei mir so, ich habe vielleicht auch so eine Mischung. Also bei Erich Fromm wird Haben häufig als etwas, ja, Schlechtes dargestellt. Also es ist schon eine sehr klar wertende Haltung, die er hier beschreibt. Ja, Sein ist gut, Haben ist schlecht, mal so ganz grob ausgedrückt. Und ich glaube, es ist natürlich so eine Frage von Tendenzen. Also wenn wir sozusagen nur im Sein sind und das Haben so ein bisschen wie vergessen und vernachlässigen, dann kann es sein, dass, wenn da nicht so eine spirituelle Ebene dabei ist, dass wir uns irgendwie ganz schnell auch verlieren. Und vielleicht kann man sogar eine psychische Erkrankung wie die Schizophrenie, ja, wo so die Strukturen irgendwie auch zerbröckeln und alles irgendwie gleichzeitig da ist, also diese Qualität, das ist kein schönes Leben. Also Sein muss nicht unbedingt synonym verstanden werden mit Freude und Genuss, sondern das kann auch ganz dünn werden, wenn die Strukturen, die das Haben mit sich bringt, wegfallen. Und Haben sozusagen auf der anderen Seite, wenn ich nur in diesen Strukturen bin, wenn ich nur Horte und viel besitzen möchte und viel Wissen haben möchte und viele Bücher einfach besitzen möchte, ja, um des Besitzens willen, damit die halt da sind, ja, dann wird es irgendwie auch sinnlos, dann wird es auch irgendwie leer. Und die Frage ist halt so, ob es gelingt, quasi beides zu vereinen. Also natürlich ist gar nichts schlecht daran, viele Bücher zu haben und auch viele Bücher gelesen zu haben. Aber die Frage ist, kann ich das innerlich auch genießen? Kann ich das innerlich auch wertschätzen? Bin ich da mit ganzer Seele dabei, wenn ich ein Buch lese? Oder ja, arbeite ich das einfach nur ab? Und du kannst dich auch mal hier jetzt fragen, so wie ist das bei dir mit diesen zwei Modi, Haben oder Sein? Welche Dinge tust du eher deswegen, damit du sie hast? Ja, damit du sie festhalten und kontrollieren kannst? Und welche Dinge tust du, weil du sie einfach tun möchtest? Also weil das Tun selbst schon genug ist. Schau auch hier mal so in deinem Leben, was ist so jeweils die Grundmotivation. Ja, ich möchte dich jetzt mal so in die Meditation einladen. 3 Minuten hast du Zeit mit der Frage, warum tue ich Dinge eigentlich im Leben? Also wenn du jetzt wieder mal dorthin kommst, dann doch dorthin kommst, wo du so deine Grundenergie, deine Grundmotivation so generell versuchst, in ganz behutsam dem nachzuspüren und vielleicht auch ein Wort oder so, ja, zu finden oder ein inneres Bild oder sowas oder auch ein Lied, ein Song, der beschreibt, was ist eigentlich deine Basis für, warum du Dinge tust. Also welches Lied wäre das, welches Wort würde das beschreiben, was, aus welcher Emotion heraus handelst du? 3 Minuten, um dem ein bisschen nachzufühlen. Ja, am Ende kommt's doch darauf an, glaube ich, bei ganz vielen Dingen, sich wirklich auf die Ungewissheit einlassen zu können. Also vielleicht, wenn man so ganz tief in die ganz innersten Schichten reingeht, so für warum du Dinge tust, also für diese Motivation, was sind so die allerinnerste davon, dann ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, wo diese 2 Seiten jeweils immer zusammenfallen, der Umgang mit Ungewissheit oder auch mit Unsicherheit. Also mit verunsichernden oder ungewissen Lebenssituationen. Hast du innerlich ein Ja dazu? Hast du innerlich eine innere Zustimmung dazu, dass Dinge ungewiss sind, dass sich Dinge laufend auch verändern? Und kannst du dieser Grundbedingung des Lebens innerlich zustimmen. Das ist vielleicht eine spirituelle oder philosophische Erkenntnis, die ein bisschen aus dieser Polarität herausführt, also aus der Polarität von Haben oder Sein, Angst oder Freude und so weiter. Ja, wenn wir so ganz tief in die Mitte kommen, dann ist es vielleicht so, dass dort Dinge immer sich verändern, dass Dinge immer in Veränderung begriffen sind, manche schneller, manche langsamer. Aber es gibt eigentlich nichts, was nicht veränderlich wäre. Es gibt nichts, was nur stabil bleibt. Und die Frage ist, können wir da innerlich so uns damit anfreunden, dass das einfach so ist? Ja, ich lasse dich mal jetzt mit dieser Frage so ein bisschen alleine. Nimm die doch mal mit in dein Leben und schau mal, wo verändert sich gerade was? Also, wo beobachtest du diese Veränderung und wie stehst du dazu? Also, wie kannst du dem gegenübertreten? Ist das okay für dich? Kannst du Ja sagen dazu, dass diese Dinge sich verändern, und kannst du vielleicht dich sogar darüber freuen?
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.